Leider mussten wir den Entschluss fassen, fortzugehen, über Nacht, so dass wir keine Zeit hatten, noch Abschied von euch zu nehmen.
Erst als er in West-Berlin angekommen ist, wagt es der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dresdens, in einem Brief seinen Freunden zu erklären, warum er im Winter 1952-53 die DDR verlassen hat. Der Grund ist die zunehmend antijüdische oder, wie es damals hieß, antizionistische Propaganda seitens der SED.
Die Diffamierungen jedoch konnten wir nicht länger ertragen. Und so haben wir den Entschluss gefasst, unsere Heimat aufzugeben. Scheinbar ist das, was wir während der Nazi-Zeit erlitten haben, noch nicht genug gewesen. Jetzt stehen wir vor der Frage, wohin?
5 der 8 ostdeutschen Gemeindevorsitzenden flüchten in diesen Wochen in den Westen, zusammen mit mehreren hundert anderen Juden. Darunter befinden sich sogar hochrangige SED-Funktionäre wie Leo Zuckermann.
Er ist ein Musterkommunist in der Partei und er hat aber auch eine jüdische Seite, was insofern ungewöhnlich ist, als wenn man dem Kommunismus sich verschreibt, man eigentlich alles andere die Herkunft ablegt.
So die Einordnung des Historikers Philipp Graf. Er hat über Leo Zuckermann gerade seine Habilitationsschrift verfasst, am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubno in Leipzig.
Leo Zuckermann war Jurist. Ihm wird aber die juristische Karriere verhindert, weil er als Jude und Kommunist 1933 genötigt ist, zu fliehen. Also er verbringt das Exil in Mexiko, das er nach der Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone am Aufbau der DDR teilnimmt. Er steigt auf zum Staatssekretär bei Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR.
In dem gerade neu entstehenden sozialistischen Staat, glaubt Leo Zuckermann, würde er seine Vorstellungen von einer moralischen Erneuerung Deutschlands umsetzen können, die er schon im Exil entwickelt hatte.
Leo Zuckermann war Anfang der 40er Jahre Teil einer kommunistischen Exilgruppe um den Leiter Paul Merker. Paul Merker war nicht Jude und die Diskussionen in Mexiko sehen dann vor, dass zum einen deutsche Juden eingeladen werden, wieder in Deutschland sich anzusiedeln und auch, dass ihnen das, was ihnen von den Nazis geraubt wurde, zurückgegeben werden müsse. Das ist insofern außergewöhnlich, weil natürlich die Frage des Privateigentums in einer sozialistischen Wirtschaftsordnung ja heikel ist.
Obwohl im Sozialismus Privateigentum eigentlich überwunden werden soll, könnten die Juden ihres zurückbekommen. In den späten 40er Jahren ist die Gruppe um Walter Ulbricht, die die Grundzüge der Politik der SED diktiert, offen für solche Vorschläge. Sie hofft noch, dass Kommunisten künftig in einem vereinten Deutschland eine führende Rolle spielen werden und buhlt um Verbündete. Deshalb darf etwa der Westberliner Jude Heinz Galinski 1948 die Eröffnungsrede halten beim Treffen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN im Ostberliner Lustgarten.
Wir wissen, dass in Deutschland die Gegensätze, die das Naziregime künstlich hervorgerufen haben, noch nicht überwunden sind. Es ist uns klar, dass das deutsche Volk in seiner Gesamtheit eine große Schuld auf sich geladen hat. Eine Schuld, an der wir die Opfer des Faschismus mitzutragen haben, auch wenn wir nicht dafür verantwortlich sind.
Heinz Galinskis Forderung, NS-Unrecht wenigstens teilweise zu korrigieren, soll schnell praktisch umgesetzt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den Leo Zuckermann zusammen mit anderen SED-Juristen noch im selben Jahr 1948 ausarbeitet. Dieser Entwurf wird in den Landtagen der 5 ostdeutschen Länder diskutiert, die sich schon 1946 konstituiert hatten.
Dieses Gesetz bestand aus 2 Teilen. Der erste Teil sollte die Versorgung von Opfern des Faschismus regeln, also sowas wie Rentenansprüche, Fürsorge generell, praktisch Folgeerscheinungen, Krankheiten etc., die man sich zum Beispiel bei der KZ-Haft geholt hatte. Ja. Und der zweite Teil sah die Rückerstattung geraubten Eigentums vor. Diese Regelung zur Sozialfürsorge tritt wenige Tage vor Gründung der DDR im Oktober 1949 in Kraft. Und der zweite Teil, der die Rückerstattung geraubten Vermögens vorsah, war kassiert worden.
Die SED steht vor der Aufgabe, die Ostdeutschen als ihr Staatsvolk zu gewinnen. Sie will die Leute nicht mehr mit Geschichten aus der Vergangenheit behelligen. Und schon gar nicht mit der Idee, die Deutschen, die jetzt oft selber hungern, sollten Juden entschädigen.
Das führt dann ja 1948 dazu, dass die Entnazifizierung für abgeschlossen erklärt wird. Und dieses Gesetz, dieser Teil zur Rückerstattung von Vermögen, betraf ja die normale Bevölkerung, ja, die in der Zeit des Nationalsozialismus profitiert hatten von der Arisierung oder sich aktiv bereichert hatten. Und das passte nicht dazu, dass die Entnazifizierung für abgeschlossen erklärt wurde.
Während die Partei über die Vergangenheit schweigt, muss sie sich ab Anfang der 50er Jahre zu einer anschwellenden Welle antisemitischer Kampagnen aus der Sowjetunion und anderen Bruderländern verhalten. Die erreicht 1952 einen Höhepunkt mit dem Prozess gegen Rudolf Slansky in Prag. Der altgediente Generalsekretär der KPC ist angeklagt, im Auftrag amerikanischer Imperialisten einen Agentenring gebildet zu haben. Zusammen mit 13 anderen angeblichen Mitverschwörern, von denen 10 Juden sind, so wie er. Die Geständnisse und Selbstbezichtigungen der Angeklagten werden von der DDR-Presse wiedergegeben, ohne sie zu hinterfragen. Ebenso wie später die Tiraden des Staatsanwalts, der nicht nur die Todesstrafe fordert, sondern von Ratten und Schädlingen spricht. Viele Juden hören da wieder die Sprache des Nazi-Hetzblattes Der Stürmer heraus.
Ja klar, haben wir uns da mal drüber unterhalten.
Aber ausführlich thematisiert wurde das nie in der Familie von Annette Leo. Sie ist 1952 in die DDR gekommen, als Vierjährige mit ihren jüdischen Eltern.
Die kamen also 1952 aus Westdeutschland und mein Vater kam ja im Auftrag der Partei, also der KPD, und der ist sicher überprüft worden und gefiltert worden.
Das weiß Annette Leo vor allem aus eigenen Forschungen, die sie viel später, nach der Friedlichen Revolution von 1989, als Historikerin am Institut für Antisemitismusforschung der TU Berlin durchgeführt hat. Da hat sie sich intensiv mit jüdischen Biografien in der Zeit der frühen DDR beschäftigt.
Das war ja nun eine richtige Verfolgung, dem also eine Monate, vielleicht sogar jahrelang so Verdächtigungen vorausgingen, die auch öffentlich geäußert wurden, die Leute in Angst versetzt haben. Also Menschen, die über Joint, über diese Hilfsorganisation, ja, was kriegten die, Lebensmittel, Kleidung und so, weil die hatten ja nichts, wenn sie aus den KZs oder aus dem Untergrund zurückkamen oder auch aus dem Exil.
Weil Joint durch Spenden aus den USA finanziert wird, gilt sie als imperialistische Tarnorganisation. Und alle, die von ihr Geld nehmen, stehen im Verdacht, feindliche Agenten zu sein. Mit dieser Begründung verlangen SED-Funktionäre von den Gemeinden, Empfängerlisten aufzustellen. Eine Ungeheuerlichkeit, wenn man sich daran erinnert, dass nur wenige Jahre vorher die Nazis jüdische Gemeinden gezwungen hatten, Listen ihrer Mitglieder herauszugeben. Gemeindevorsitzende, wie etwa der Ostberliner Julius Meyer, gehen auf dieses Ansinnen der DDR-Behörden nicht ein.
Julius Meyer ist ja mehrfach von den Organen der sowjetischen Besatzungsmacht verhört worden vor seiner Flucht und dann auch von der zentralen Parteikontrollkommission. Und da, ich nehme mal an, dass von ihm die Herausgabe dieser Listen verlangt wurde. Er hat sie nicht herausgegeben, aber einige Stellen der jüdischen Gemeinden haben es ja offensichtlich auch getan, ne? Was ja doch wieder weitere Angst auslöste.
Leo Zuckermann weiß, dass er auf einer Liste steht. Als erfahrener Funktionär kann er sich denken, dass auch in der DDR bald eine Anklage gegen jüdische Verschwörer ansteht, wenn zeitgleich Schauprozesse in den Bruderländern stattfinden. Und, so der Historiker Philipp Graf, niemand wäre besser als Leo Zuckermann geeignet, in die gewünschte Rolle des hochrangigen Verräters gedrängt zu werden, so wie zeitgleich in Prag Rudolf Slansky.
Das ist der Punkt, wo er sich entschließt zu fliehen.
Den entscheidenden Moment sieht Leo Zuckermann Ende 1952 gekommen, als sein Vertrauter aus den Tagen des mexikanischen Exils, Paul Merker, verhaftet wird. Er nimmt seine Familie mit und weiht sonst niemanden ein. Doch am 7. Januar 1953 meldet die Westpresse seine Flucht. Anschließend überschlagen sich die Ereignisse und die Schlagzeilen.
Juden unter Aufsicht gestellt. Antisemitische Aktionen jetzt systematisch.
Vorsitzende jüdischer Gemeinden fliehen aus der Sowjetzone.
Es entsteht eine Flüchtlingswelle. Genaue Zahlen haben Historiker bis heute nicht ermittelt. Es geht um ein Viertel oder gar ein Drittel aller Juden in der DDR, vor allem um deren Führungsschicht. Die hatte sich vorbereitet und für den Fall der Fälle einen Alarmcode verabredet, der seit Januar 1953 in den Gemeinden aufgerufen wird. Er lautet Großmutter im Sterben. Das SED-Regime bemerkt den Exodus durchaus, hält aber niemanden auf. Und zieht Konsequenzen, die politisch lange nachwirken, fügt Annette Leo hinzu.
Weil die verfolgten Juden in Berlin eine viel größere Zahl war als die verfolgten überlebenden kommunistischen Widerstandskämpfer. Und dann diese VVN aufzulösen 1953, also besser gesagt zu verbieten, aber es wurde als Selbstauflösung deklariert, aber die VVN aufzulösen bedeutete auch, dass die vielen jüdischen Überlebenden, die in der VVN eine ganz starke Gruppe bildeten, ja plötzlich keine politische Stimme mehr hatten.
Die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, wird im Frühjahr 1953 durch ein Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer ersetzt. Als solche gelten fast ausschließlich Parteimitglieder. Sie dominieren von nun an jegliche Form der Erinnerung und billigen anderen Stimmen bestenfalls eine marginale Rolle zu.
Es ging hauptsächlich um die Widerstandskämpfer. Das war sozusagen die bestimmende Erzählung in der DDR, dass die Wurzel der Staatsgründung also aus dem kommunistischen Widerstand erwachsen. Und da hatten dann also die, die nur Opfer waren, wie man so sagte, hatten da keinen großen Platz.
Doch die größten Befürchtungen erfüllen sich nicht. Der mit der Verhaftung von Paul Merker schon vorbereitete Prozess gegen eine angebliche zionistische Verschwörergruppe findet nicht statt. Merker bleibt trotzdem jahrelang ohne Urteil in Haft und wird dann 1955 in einem Geheimprozess zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, wegen Kriegs- und Boykotthetze. Seit Stalins Tod im Jahre 1953 treiben die Kommunisten keine antisemitischen Kampagnen mehr aktiv voran, aber sie korrigieren auch nichts.
Diese Vorwürfe des Kosmopolitismus, der Agententätigkeit, wenn man mit einer jüdischen Organisation in irgendeinem Kontakt stand, das ist ja alles nie zurückgenommen worden, ne? Und diese Angst, die hat viele Leute, die ja auch traumatisiert waren von der Verfolgung, glaube ich, nie ganz verlassen.
In den Gemeinden wird es nach der Fluchtwelle sehr, sehr still. Alle sind froh, wenn am Schabbat wenigstens noch 10 Männer in die Synagoge kommen, die man laut der Halacha braucht, um vorschriftsgemäß einen Gottesdienst zu feiern. Über den Winter 1952-53 spricht niemand offen. Annette Leo hat als Heranwachsende ohnehin kaum Kontakt zur Gemeinde und erfährt Nennenswertes erst Jahrzehnte später.
Weil ich mich ja dann in den 80er Jahren dieser Gruppe Wir für uns angeschlossen habe. Das waren sozusagen die abtrünnigen kommunistischen jüdischen Kinder, die 1986 in die jüdische Gemeinde gingen, um da irgendwie was über ihre Wurzeln zu erfahren. Und da habe ich übrigens auch den Eschwege kurz kennengelernt. Und der hat dann das erste Mal von diesem 52, 53, von dieser Flucht und was das eigentlich mit den jüdischen Gemeinden gemacht hat, erzählt.
Helmut Eschwege ist in der DDR der einzige Forscher, der den Holocaust als singuläres Menschheitsverbrechen analysiert. In seiner Freizeit, denn er wird von der offiziellen Historikerzunft nie anerkannt. Kurz vor seinem Tod 1992 hat er in seiner Autobiografie »Fremd unter meinesgleichen« von den jahrelangen Schikanen berichtet, mit denen DDR-Verlage versuchten, sein Buch »Kennzeichen J« zu verhindern. Es wurde 1966 schließlich doch gedruckt, blieb aber sein einziges Werk, das DDR-Bürger lesen durften. Alle seine späteren Schriften sind nie erschienen, mit einer einzigen Ausnahme, die er im Westen publizieren konnte.
Der hat mir schon zu verstehen gegeben, dass das eigentlich ein Tabuthema ist und das hat ihm aber Spaß gemacht, das zu erzählen vor Leuten, die davon keine Ahnung hatten, ja.
Als sich 1988 die sogenannte Reichskristallnacht zum 50. Mal jährt, versucht sich die DDR als Freund der Juden zu profilieren. Durch den teilweisen Wiederaufbau der neuen Synagoge in Berlin. Im April 1990 bekennt sich die einzige jemals frei gewählte Volkskammer feierlich zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte. Bis dahin hatte sie ausschließlich bürgerlichen Eliten die Schuld am deutschen Faschismus gegeben. Nach der offiziellen Lesart hatten diese Eliten Hitler zur Macht verholfen, um die Arbeiterbewegung zu unterjochen. Dass dabei Juden ermordet wurden, hatte die SED stets als mehr oder weniger bedeutsamen Kollateralschaden erklärt. Seit den Ereignissen des Winters 1952-53 gab es kaum mehr Juden im Land, die dieser Darstellung öffentlich wirksam hätten widersprechen können.